Vor ziemlich genau 2 Jahren stand ich das erste Mal hier oben als neuer Pastor der VM. Ob das jetzt schon 2 Jahre sind oder erst 2 Jahre, das überlasse ich jetzt dir. Aber von meiner Seite aus, von unserer Seite aus, muss ich sagen, dass wir gerne hier sind. Ihr habt es uns leicht gemacht, hierher zu kommen. Wir haben tolle Beziehungen gefunden, haben tolle Freundschaften, die hier entstanden sind. Und auch in der Gemeinde hat sich in den letzten 2 Jahren doch das ein oder andere auch bewegt. Wir haben gute Gottesdienste gefeiert. Wir haben unglaublich viele großartige Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Von Gott gesegnete Persönlichkeiten sind hier. Ich habe letzten Sonntag mit einem älteren Bruder aus der Gemeinde gesprochen, mich mit ihm unterhalten nach dem Gottesdienst, und er hat mir erzählt, wie er mit Gästen, die bei uns am großen Tag da waren, im Gespräch war, wie er ihnen eine Bibel überreicht hat und dann so darauf hingewiesen hat, Mensch, und was war heute in der Predigt und die Stelle, und ja, es gibt so viele wertvolle Menschen hier und jeder einzelne von euch, man kann das gar nicht alles rausheben, egal ob du im Kinderdienst bist, bei den Rangern mitarbeitest oder gar vielleicht keinen direkten Dienst hast, sondern einfach da bist und das, was Gott dir gegeben hat, weitergibst. An andere, die hier sind. Ermutigst, nachfragst, wie geht es dir, und betest. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott für uns als Gemeinde noch mehr vorbereitet hat. Dass es noch mehr gibt, was wir erleben dürfen, was wir erfahren dürfen mit ihm. Dass wir erleben dürfen, dass hier in dieser Stadt noch Dinge passieren, dass Menschen in die Gemeinde dazukommen, sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Dass wir bei den Rangern noch viele großartige Kinder sehen dürfen, die kommen und mit ihren Familien kommen, und weil die Ranger dann an einem Gottesdienst dabei sind und ein Anspiel machen und die Kinder dabei sind und deswegen die Eltern kommen müssen und die Großeltern ja auch noch dabei sind und hinterher gibt's was zu essen und die Gemeinde ist da. Was kann Größeres passieren, als wenn die Gemeinde Gottes auf Menschen trifft, die Jesus noch nicht kennen? Ich möchte euch von Herzen ermutigen, Ranger-Gottesdienst zu haben heißt nicht, das ist jetzt ein Sonntag, da kann ich woanders hingehen. Sondern das ist ein Sonntag, wo du kommen kannst, weil Menschen hier sind, die Jesus noch nicht kennen. Und sprich die Leute mal an und frag mal, wie es ihnen geht. Und freu dich mit ihnen über diese tolle Ranger-Arbeit. Iss mit ihnen ein Schnitzel im Wecken und kau dein Salatblatt dazu, was auch immer. Aber Gott hat noch vieles vor mit uns und ich glaube, dass wir das sehen dürfen. Und als ich das so aufgeschrieben habe und mir überlegt habe für heute Morgen in dieser Predigt, habe ich gedacht, ja, das ist so ein Satz, der ist so nichts sagen. Gott hat noch viel vor mit uns, ja. Da ist ja kein Inhalt drin, da steckt nichts, das sagt sich so schnell und überhaupt und ja, so heiße Luft. Ich würde euch so gerne in mein Herz reinschauen lassen an der Stelle. Ich glaube von ganzem Herzen, dass hier in dieser Gemeinde Menschen sind, die Gott befähigt und begabt und gesalbt hat, dass sie einen Unterschied bewirken. Ich glaube, dass Menschen hier sind, denen Gott die Gabe der Heilung gegeben hat. Das ist seit Pfingsten in meinem Herzen. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die Gott gebrauchen und benutzen möchte zum Dienst an anderen Menschen, dass sie gesund werden, dass sie Heilung erleben. Ich weiß, dass wir an der Stelle vielleicht noch ganz, ganz unten stehen. Wir haben das ein oder andere Zeugnis schon gehört von Leuten, aber ich glaube, es ist noch mehr drin. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott hier etwas bewirken möchte. Ich glaube von Herzen, dass der Tag kommen wird, dass es normal ist in unserer Mitte, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen zum Glauben kommen. Weil wir hier ein Brennen und ein Verlangen und eine Liebe zu Menschen haben, die uns hinführt zu denen, die Jesus noch nicht kennen, die diese Menschen hierher hineinschleppt und dass sie das Wort Gottes hören und dass ich das vielleicht auch irgendwann mal hinbekomme, das Evangelium so zu verkündigen, dass andere es verstehen und dass Menschen sich bekehren. Oder vielleicht gar nicht mal durch mich, sondern einfach nur, weil sie die Kraft Gottes hier drin erleben. Ich glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat für uns als Gemeinde. Wir haben vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen, ein paar Monaten, haben wir 15 neue Stühle gekauft, die hier im Saal noch mit drin stehen. Und wenn du dich jetzt umschaust, dann sind noch viele Plätze frei. Aber ich glaube, dass es weitergeht. Ich glaube, dass diese Plätze irgendwann mal voll sind und ich glaube, dass wir Probleme bekommen werden, dass der Saal zu klein ist, dass unsere Nebenräume zu klein sind. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott mehr für uns vorbereitet hat als Gemeinde. Nicht als eine Phrase, als ein Spruch, als ein, hey komm, jetzt machen wir das nächste Jahr auch noch voll, dann sind es 3 Jahre, ja, alle guten Dinge sind 3 und dann gehen wir weiter ins 4. und so weiter und so. Ich glaube, dass Gott hier etwas in dieser Stadt, in der ganzen Region bewegen möchte. Und dass wir als Gemeinde nicht zum Selbstzweck hier sind. Unser Programm keine Selbstbespaßung ist. Und für heute Morgen hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt. Ich habe letztes Jahr an Ostern schon mal darüber gepredigt und Leo, du hast das gerade schon ein Stückchen weit angesprochen. Manchmal sehen wir nicht so gut. Ist unser Blick nicht so klar? Oder ist unser Blick verstellt? Oder wir schauen einfach in die falsche Richtung? Oder was auch immer. In den letzten Wochen kam bei mir immer wieder dieses Thema hoch. Ein Thema, eine Sache, von der ich glaube, dass sie ein Schlüssel für uns als Gemeinde auch sein wird. Es geht darum, wie wir sehen. Was wir sehen, was siehst du? Was siehst du mit deinen Augen? Und schon auf den ersten Seiten der Bibel begegnet uns dieses Thema, diese Bedeutung, welche Bedeutung unsere Augen haben. Auf den ersten Seiten der Bibel wird definiert, was die Bibel unter Sehen versteht und wie wichtig unsere Augen sind. Im 3. Kapitel von 1. Mose wird der Sündenfall beschrieben. Und wie die Schlange mit Adam und Eva redet. Und wie diese Schlange über diesen Baum der Erkenntnis redet. Und wie sie Adam und Eva sagt, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werden eure Augen geöffnet. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Adam und Eva etwas getan hatten, was sie nicht tun hätten sollen. Aber es zeigt uns, was es heißt, zu sehen. Im Deutschen ist es nämlich für uns etwas schwierig, uns fehlen die Vokabeln dazu. Aber wann immer die Bibel von Sehen redet, von geöffneten Augen redet, dann geht es nicht nur darum, etwas zu sehen, sondern eine tiefere Einsicht in eine Sache zu haben. Etwas zu erkennen, etwas zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Nicht, weil es vorher nicht da war, sondern weil man es einfach nicht wahrgenommen hat. Als ich nach einem Synonym geschaut habe für das Wort sehen, im Internet gibt es da ja ganz tolle Seiten, ist mir aufgefallen, für das Wort sehen, wenn du nach einem Synonym suchst, dann kriegst du 30 verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten für das Wort sehen. Im Englischen ist das schon ein bisschen einfacher. Im Englischen gibt es 3 Worte für sehen. Da heißt es to watch, to look and to see. Es ist wie eine Steigerung. To look ist mehr als to watch, aber to see ist mehr als to look. Im Deutschen haben wir nur diesen Begriff sehen. Wir können das Wort nicht steigern. Wir können es versuchen zu beschreiben und das, was die Bibel meint mit dem Sehen, wie Gott es sich vorstellt, mit dem, wie wir sehen sollen, diese geöffneten Augen zu haben, hat damit zu tun, dass wir Dinge erkennen. Die Schlange sagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgetan. Und es ging um den Baum der Erkenntnis. Zu sehen heißt zu erkennen im biblischen Sinne. Offene Augen zu haben heißt Dinge zu erkennen im biblischen Sinne. Im Deutschen sagen wir manches Mal, dass wir Dinge zwischen den Zeilen lesen. Dass jemand Dinge zwischen den Zeilen lesen kann. Und das ist das, worum es geht. Wenn die Bibel über geöffnete Augen spricht, dann sind wir in der Lage, etwas, was nicht da steht, dennoch wahrzunehmen, zu sehen, zu erkennen. Immer wieder lesen wir von Menschen, denen Gott die Augen geöffnet hat, dass sie begonnen haben, Dinge zu sehen, die vorher noch nicht da waren oder die sie vorher nicht gesehen haben. Nicht, weil diese Dinge nicht da waren, sondern weil die Personen blind dafür waren. Weil als ein paar Beispiele. Da war Hagar, die in die Wüste geschickt wurde. Und sie konnte den Brunnen, der in ihrer Nähe war, nicht sehen. Aber Gott öffnete ihr die Augen für diesen Brunnen, dass sie erkennen konnte. Und dieser Brunnen hat ihr und ihrem Sohn Ismael das Leben gerettet. Gott öffnet unsere Augen, weil er Rettung bringen möchte. Gott öffnete Bileam die Augen. Und er könnte plötzlich den Grund dafür sehen, warum er auf seinem Weg, auf dem er unterwegs war, nicht weiterkam. Denn da stand ein Engel des Herrn und er versperrte ihm den Weg. Ganz ähnlich die Situation bei dem Diener Elisas, dem Gott die Augen öffnete und er erkannte, dass zwischen der belagerten Stadt, in der er war, und der feindlichen Armee, die vor dieser Stadt war, das Heer Gottes stand. Und diese feindliche Armee die Stadt nicht einnehmen konnte. Im Neuen Testament lesen wir von den Emmaus-Jüngern, dass sie beim Essen saßen und während sie aßen, wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten, dass der Fremde an ihrem Tisch niemand anderes war als Jesus selbst. Ihr Lieben, es gibt auf zwischen Himmel und Erde mehr Dinge als das, was wir im Natürlichen, im Normalen so sehen. Es ist notwendig, dass wir nicht nur sehen oder auf gut Schwäbisch durch die Gegend laufen und ein bisschen rumgucket, sondern dass wir sehen in einem göttlichen Sinne mit den Augen, mit geöffneten Augen, die er uns auftut. Immer wenn Gott Menschen die Augen öffnete, veränderte sich ihre momentane Situation radikal. Sie erlebten göttliche Versorgung wie bei Hagar, Wegweisung wie bei Bileam. Ihnen wurde Angst genommen wie bei dem Diener Elisas. Sie bekamen neue Hoffnung und neuen Mut wie die Emmaus-Jünger. Nicht, dass ihre Probleme verschwunden waren. Hagar war immer noch in der Wüste und der Diener immer noch in der Stadt. Bileam stand immer noch auf diesem Weg, den er gerade gehen wollte. Alle mussten sie weiter in der Situation stehen und jetzt sich überlegen, was mache ich jetzt? Aber sie konnten oder sie haben gelernt, sie durften mit neuen Augen sehen und konnten deswegen neue Wege gehen und neue Erfahrungen machen und Gott in seiner ganzen Fülle und seiner Größe erleben. Das Gegenteil von diesen geöffneten Augen, davon auf göttliche Weise zu sehen, ist, dass unsere Augen blind sind für das, was Gott tun will. Und auch dazu hat die Bibel viele, viele Beispiele. Jesaja 6, 29 reden darüber, Apostelgeschichte 28, Römer 11, Jesus redet in Matthäus 13 darüber und sagt, immer wieder heißt es, ihr habt Augen zu sehen und seht nicht. Und wann immer diese Aussage kommt, ist das nicht positiv gemeint. Jesus sagt zu seinen Jüngern, werdet ihr denn nie verstehen, was ich meine? Könnt ihr nichts begreifen? Ist euer Herz denn immer noch so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ganz am Ende, auf der letzten Seite der Bibel, in der Offenbarung, sagt Jesus der Gemeinde in Laodicea, ihr bewertet eure Situation als Gemeinde komplett falsch. Ihr denkt, ihr seid reich, aber in Wirklichkeit seid ihr arm. Deshalb kommt zu mir. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Und kauft euch bei mir Augensalbe, damit ihr sehen könnt. 1. Mose 3 und Offenbarung. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel geht es um dieses Thema. Was siehst du? Was erkennst du? Wo bist du unterwegs? Kannst du sehen? Ihr Lieben, wir sehen so viel den ganzen Tag. Vielleicht hast du in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, vor einem Kasten zu sitzen und dabei zuzuschauen, wie 22 Millionäre mehr oder weniger einem Ball hinterherrennen. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Abend, Nachmittag sich das angetan hat, 240 Minuten lang mitgelitten hat. Nicht, dass das verkehrt ist. Aber wenn das alles ist, was wir sehen, dann ist das zu wenig. Gottes Wunsch ist, dass wir mehr sehen. Ich war gestern Abend, habe ich mich mit zwei wunderbaren Menschen aus dieser Gemeinde getroffen zum Eiskaffee. Also bei mir war es Orangensaft und wir haben das genossen, wir haben uns unterhalten, haben überlegt, hey, was tut Gott gerade in unserem Leben und was wollen wir tun, wo wollen wir vorangehen? Und während wir da saßen, kam so hinter mir eine schwarze Wand. War so gegen 17 Uhr. Ich weiß, ihr habt vielleicht der ein oder andere von euch auch mitbekommen. Und es ist interessant zu sehen, wie Menschen reagieren auf das, was sie sehen. Auf einmal hat die Bedienung ganz hektisch angefangen abzukassieren. Ich saß da und habe mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn jetzt das Gewitter losbricht? So ein richtiges Gewitter. Dürfen wir dann einfach gehen, auch wenn wir noch nicht gezahlt haben? Wenn wir saßen draußen ganz am Rand vom Schirm, wir könnten uns in die Mitte flüchten, ja, aber... Wir reagieren auf das, was wir sehen. Und die Frage, die Frage ist eben, was wir sehen. Das, was wir sehen, macht einen Unterschied, im Positiven wie im Negativen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus Lukas 7, wo Lukas uns berichtet darüber, wie Jesus bei dem Pharisäer Simon zu Hause war. Und sie lagen dort am Tisch. Und während sie beim Essen waren und zu Tisch lagen, kam eine Frau in dieses Haus hinein. Luther übersetzt eine Sünderin. Wenn du eine etwas modernere Bibelübersetzung hast, dann heißt es, dass sie eine Hure war. Und diese Frau kommt herein mit einem Plan. Sie hat ein kleines Fläschchen dabei, ein wertvolles Fläschchen mit Öl, umgerechnet vielleicht so um die 30.000 Euro wert. Und sie geht vor Jesus auf die Knie, sie beginnt zu weinen. In ihr muss etwas passiert sein. Die Bibel redet nicht darüber, was sie gesehen hat, aber sie muss etwas gesehen haben, was sie zu Tränen gerührt hat. Die Tränen strömen ihr übers Gesicht. Es ist nicht so, ich habe so eine Träne im Auge, die man so irgendwie verdrückt. Sie fängt an, wie ein Schlosshund zu heulen und ihre Tränen laufen über die Wangen und tropfen auf die Füße von Jesus. Und sie versucht, die Füße mit ihren Haaren zu trocknen. Und dann tut sie etwas. Sie beginnt, dieses Öl im Wert eines Mittelklassewagens über seinen Füßen auszugießen. Und der Duft des Öls erfüllt das ganze Haus. Und der Pharisäer Simon sieht diese Situation und er ärgert sich darüber. Und Jesus schaut Simon an und stellt ihm eine Frage. Simon, siehst du diese Frau? Das ist eine blöde Frage. Er ist ja nicht blind. Natürlich sieht er diese Frau. Ist ja nicht zu übersehen. Und selbst wenn man sie nicht hätte sehen wollen, man hat sie gerochen. Also zumindest das, was sie getan hat, hat man gerochen. Man hat gesehen, was hier passiert. Warum stellt Jesus die Frage? Weil er Simon eines klar machen wollte. Das, was er sieht, ist nicht alles. Er wollte ihm klar machen, dass es in dieser Situation mehr zu sehen gibt. Gott sieht mehr als das, was vor Augen ist. Auch so ein Satz, den wir vielleicht schon oft gehört haben. Sein Blick ist nicht nur oberflächlich, sondern er geht in die Tiefe. Und er möchte unsere Augen öffnen, dass wir nicht nur das Natürliche sehen, dass wir nicht nur das sehen, was oberflächlich ist, dass wir nicht nur das sehen, was offensichtlich ist, sondern er möchte unsere Augen öffnen, dass wir beginnen zu sehen, was er sieht. Und dass wir sehen, was er tun will. Und deshalb diese Frage heute Morgen, die Jesus Simon stellt, auch die Frage an uns, was siehst du? Was siehst du? Siehst du da vorne einen Pastor, der jetzt gerade eine Predigt hält, aber in Gedanken bist du schon bei deinem Mittagessen? Siehst du vielleicht gerade raus und zählst die Blumen? Was siehst du? Sehen wir wie Simon einfach nur die Dinge, die vor unserer Nase sind, vielleicht auch die Dinge, die schlecht laufen, den Mangel? Sehen wir die Menschen, die um uns herum sitzen und was sie alles falsch tun? Und die Gemeinde könnte doch und der Pastor sollte doch und? Ich weiß nicht, ob das eine spezielle deutsche Eigenart ist, dass wir vor allem auf die Dinge schauen, die nicht so gut laufen. Aber egal, woher das kommt, Gott offenbart uns in seinem Wort ein ums andere Mal, vom ersten bis zum letzten Buch, immer wieder dasselbe, dass es mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, als das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Dass es Dinge gibt, die er tun will, die wir nur dann erkennen, wenn wir in der Lage sind, zwischen den Zeilen zu lesen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen wollen, wer seine Hand an den Pflug legt und blickt zurück, zurückschaut, der ist nicht geeignet für mein Reich. Was siehst du? Wohin siehst du? Bist du heute Morgen hier und denkst, also vor 10 Jahren war es noch alles schöner in der Gemeinde hier? Schaust du zurück und überlegst dir, wie damals die Dinge liefen und ausgesehen haben? Oder was du damals in deinem Leben halt, vielleicht warst du in einer ganz anderen Gemeinde, die viel toller war. Und jetzt bist du halt hier und darfst. Wie oft verpassen wir das Wirken Gottes, göttliche Momente, weil wir in die falsche Richtung schauen. Wir schauen auf das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und sagen, Mensch, das war so gut, könnten wir das nicht wieder haben? Vor einigen Monaten mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, es gibt diese Leute, wir hatten früher einen Hauskreis und man hört immer wieder, Mensch, wenn wir das wieder zurückhaben könnten. Wer seine Hand an den Pflug legt und blickt zurück, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Es geht nicht darum, was wir früher erlebt haben, was da alles gut lief. Vielleicht waren die Dinge besser, mag ja sein, aber dann hilft es dir nicht, zurückzuschauen, sondern es ist die Frage, wohin schaust du? Das haben wir schon immer gemacht. Warum sollten wir es in Zukunft anders machen? Wohin schauen wir? In welche Richtung schauen wir? Aber gerade das Leben in der übernatürlichen Kraft Gottes, dass sich das Reich Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, dort wo wir leben, in unserer Familie, in der Verwandtschaft, auf unseren Arbeitsplätzen, beim Einkaufen in der Stadt, das Reich Gottes breitet sich aus. Ganz stark in dem Zusammenhang, wo wir unseren Fokus hinlegen. Wenn du durch die Stadt gehst und du siehst den New Yorker und du siehst das Eiscafé und du siehst dies und du siehst jenes, dann wirst du nach Hause gehen und dich gefreut haben, dass du in der Stadt warst und so viele Dinge gesehen hast. Oder du kannst dich fokussieren auf was ganz anderes. Du kannst Jesus anschauen, du kannst Gott anschauen. Du kannst sagen, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich sehen kann, was du siehst. Wenn du hierher kommst, weil du Christ bist, und man am Sonntag das halt so macht, dass man als Christ in den Gottesdienst geht. Wenn das dein Fokus ist, dann gehst du nach Hause mit dem Erlebnis eines Gottesdienstes. Wenn du hier bist und das Abendmahl nimmst, weil man das halt so macht, dann wird das Abendmahl in deinem Leben kraftlos bleiben. Jesus fragt Simon, was siehst du? Und Simon sah das, worauf er fokussiert war. Er sah eine Sünderin, die etwas tut, was sie nicht hätte tun sollen. Dass sie zu ihm ins Haus kam, das war schon schlimm genug. Er urteilte über die Frau, er sah sie als Sünderin und er verstand nicht, wie Jesus diese Frau in seiner Nähe dulden konnte. Und das offenbart auch, wie er sich sah. Er sah sich als gerecht, empfand sich als besser als diese Frau. Wenn Jesus wüsste, wer diese Frau ist, dann hätte er ihr schon die Meinung gesagt. Wie kommt er eigentlich auf die Idee, dass Jesus nicht ihm auch die Meinung hätte sagen sollen? Na, ich bin doch gut. Ich bin ja nicht so schlimm wie die anderen. Wisst ihr, die größte Seuche unserer Gesellschaft ist das ewige Vergleichen. Zu sehen, was der andere hat und was mir fehlt. Ja, entweder sehe ich meinen Mangel, boah, der hat was, was ich nicht habe, das ist unfair, das ist ungerecht und überhaupt und die bekommen alles in den Hintern geschoben und ich muss, ja, und bei mir tut sich gar nichts. Oder du wirst neidisch, boah, der hat was und ich habe das nicht, warum hat der das und ich nicht, das Leben ist so ungerecht. Aber was dahinter steht, ist letzten Endes nichts anderes als Stolz, als Hochmut. Das, was Simon in sich trug, war Stolz und Hochmut, das hat ihn blind gemacht für das, was Jesus sehen konnte. Jesus war der einzige Mensch, der wirklich sündlos war. Und er hat sich nicht über andere Menschen erhoben. Vielmehr hat er tiefes Mitgefühl. Denn sein Fokus, das, worauf er schaute, war was völlig anderes. Er schaute nicht auf seine Leistung, auf den Erfolg, den er hatte. Er schaute nicht auf seine Möglichkeiten, auf das, was er gelernt hatte. Vielmehr sagt Jesus in Johannes 5, Vers 19, ich tue nichts aus mir selbst heraus, sondern nur das, was ich den Vater tun sehe. Was auch immer der Vater tut, das tue auch ich. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns heute Morgen hier ganz persönlich herausfordert und fragt, was siehst du? Was siehst du? Ich sehe mein hohes Alter und ich sehe, dass es nicht mehr ganz so viel Kraft da ist. Und ist das die Sicht Gottes für dein Leben? Was hat Josua gesagt, als er in das Land kam? Ich bin 80, aber meine Kraft ist wie 40. Ich weiß nicht, ob es körperlich gemeint ist oder geistlich. Aber Josua konnte das Land einnehmen. Und wenn du heute Morgen hier bist und dein Alter höher ist als meines, dann bist du nicht das alte Eisen. Wenn du schon länger Rente beziehst, als ich überhaupt arbeite, gehörst du noch nicht zum alten Eisen. Es ist eine Frage dessen, was du siehst. Josua sah etwas, nämlich das Land, das Gott ihm gegeben hat. Und ihr Lieben, darf ich euch liebevoll Senioren nennen, ohne dass ihr mir böse seid? Gott hat etwas für euch. Und wir als Gemeinde, als Ganzes, es braucht euch. Nehmt euch nicht raus. Das, was ihr habt, was Gott euch gegeben hat, wir brauchen es als Gesamtes, als Kollektiv. Man kann sich nicht rausnehmen. Ihr lieben jungen Männer in Saft und Kraft in meinem Alter und vielleicht noch 10 Jahre älter oder sowas, auf was schauen wir? Wie wir ein Häuschen bauen? Wir sind ja gute Schwaben. Ist das unser Fokus? Ist das wirklich unser Fokus, dass wir uns ein Haus kaufen? Dass wir in Urlaub fahren können? Dass wir ein anständiges Leben leben können? Dass wir hin und wieder mal essen gehen können? Ist das alles? Welchen Fokus haben wir? Die liebe Teenie-Ecke da hinten links. Alle, die jetzt da hinten links sitzen, die letzten 8 Reihen, ihr seid jetzt alle Teenies. Heuki. Was seht ihr? Was seht ihr? Seht ihr die Zukunft und wie schwierig alles ist oder welchen Job ich mal habe oder was wird das alles werden oder hey, noch 40 Jahre bis zur Rente oder keine Ahnung, was man so sehen kann. Ich möchte euch ermutigen, lasst euch die Augen öffnen, weil wir als Gemeinde euch brauchen. Ihr steht voller Kraft, ihr habt Ideen, ihr habt Visionen, ihr habt Ideale. Ja, wenn du mal so alt bist wie ich, dann hast du keine Ideale mehr, weil du weißt, dass das Leben und ganz andere Dinge, ihr habt noch welche. Nein, ihr wisst, was ich meine. Nein, es braucht jeden Einzelnen, egal wie alt du bist. Die Frage ist nicht, wie alt du bist, sondern die Frage ist, was du siehst und darum geht es. Paulus betet für die Christen in Ephesus, dass sie geöffnete Augen bekommen, dass sie erkennen können, das, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das sollte unser Gebet sein. Dass Gott uns die Augen öffnet für sein Reich, für das, was er tun möchte. Dass wir unser Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit neuen geöffneten Augen sehen. Dass wir Gemeinde mit neuen Augen sehen. Nicht so, wie wir immer auf Gemeinde geschaut haben. Nicht so, wie es immer war. Als Jesus auf dem Ölberg stand, dem Berg gegenüber der Stadt Jerusalem, da sah er nicht nur eine Stadtmauer und dahinter den Tempel. Er sah etwas, was ihn zu Tränen rührte. Er war voller Mitgefühl über diese Stadt und noch viel mehr über die Menschen in dieser Stadt, die ihn nicht erkannten. Ihr Lieben, wir brauchen geöffnete Augen für unsere Stadt, geöffnete Augen für unsere Region, für wo auch immer du herkommst, Heiningen und Jebenhausen und Bad Boll und Göppingen und Bierenbach und Wäschebeuren und Eislingen und wie, nicht Usedom, wie heißt das Ding? Irgendwas mit U ist doch da hinten. Ursenwang. In Usedom können wir in Urlaub hinfahren, ist auch kein Problem. Wir brauchen einen Blick, diesen Blick Gottes für unsere Umgebung. Und das, ich bin zutiefst davon überzeugt, ist der Schlüssel dafür, dass ich beginne, Dinge zu bewegen. Lasst uns lernen, mit neuen Augen zu sehen. Wenn jemand in der Gemeinde dir über den Weg läuft und du siehst, dass er körperlich in irgendeiner Form ein Leiden hat, dann hab den Mut zu schauen auf den Vater im Himmel, ob er vielleicht dich herausfordert, jetzt ein Gebet zu sprechen. Es kostet dich Überwindung. Aber Gott will wirken. Und er, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber du merkst, in dir steht was auf. Und das ist das, was wir brauchen. Eine Sicht, etwas Neues, was Gott uns zeigen möchte. Eine neue Sicht für deine Ehe, eine neue Sicht für deine Kinder, eine neue Sicht für deinen Dienst in der Gemeinde, eine neue Sicht für die Armen am Rand dieser Gesellschaft, für die Männer und Frauen, die beim Heaven sind. Wisst ihr, wie es mir geht nach 2 Jahren Heaven? Ich bin ein bisschen resigniert. Da tut sich doch sowieso nichts. Ich brauche eine neue Sicht. Wir sind so schnell auf Betriebsamkeit. Hey, lasst uns nicht den gleichen Fehler machen wie Laodicea. Lasst uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir sind schon eine ganz tolle Gemeinde. Bei uns geht einiges. Wir haben volle Programme und sonntags geht was und unter der Woche geht was. Und lasst uns damit nicht zufrieden sein. Lasst uns sehen, was Gott sieht in dieser Stadt. Lass uns nach der Augensalbe ausstrecken, die Jesus uns anbietet, dass wir beginnen können, die Dinge richtig zu sehen. Ein letzter Punkt vielleicht, Lukas 11, sagt Jesus, dass unser Auge dass unsere Augen das Licht unseres Körpers sind. Und ein geöffnetes Auge lässt das Licht Gottes, seine Wahrheit, seine Liebe, seine Gnade, bis ins Innerste vordringen und es verändert unsere Seele. Aber Augen, die nicht sehen können, sperren dieses Licht aus und stürzen uns in die Finsternis. Aber wenn wir offene Augen haben und von diesem Licht Gottes erfüllt sind, bleibt kein Bereich deines Lebens dunkel. Das ist das, was Jesus sagt. Dann wird dein Leben leuchten. Und ich fand diesen Satz toll. Das ist, glaube ich, Neues Leben Übersetzung. Wenn wir Gottes Licht anschauen, durch unsere Augen in uns hineindringen lassen, dass es unser Innerstes verändern kann, unsere Seele berührt, dann wird dein Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht in dir scheinen. Und das, ihr Lieben, bleibt nicht unbemerkt. Wir haben die Wahl. Wir können uns auf das fokussieren, was nicht läuft, auf den Mangel. Wir können unseren Fokus in der Gemeinde auf das legen, was vielleicht besser sein müsste. Oder wo die anderen oder, ja, keine Ahnung, Mensch, die Gurkentruppe hier. Und wenn die doch ein bisschen mehr Feuereifer hätten oder ein bisschen mehr so wären wie ich. Hey, sei froh, dass die anderen anders sind. Wir können uns Gott aussetzen. Und wir können uns seinem Licht aussetzen und uns vor Augen halten, wer er ist und was er tut. Und das wird unsere Sicht verändern. Und ich wünsche mir das, dass wir das mitnehmen können. Ich wünsche mir, dass wir jetzt am Ende der Predigt nicht klatschen, sondern dass wir Jesus anschauen. Und dass wir eine Entscheidung treffen. Zu sagen, Jesus, ich will sehen, was du siehst. In dieser Stadt, was du siehst. In dieser Gemeinde, was du siehst. Ich will mich ansprechen lassen von den Dingen, die dir wichtig sind. Vielleicht fordert dich Gott heraus, einen Dienst zu übernehmen in der Gemeinde. In irgendeinem unserer Bereiche, die wir haben. Egal was. Vielleicht fordert dich Gott heraus, die Menschen in deinem Umfeld anders zu sehen, deine Nachbarn, für sie zu beten und den Mut zu finden, sie am 9. Oktober zu unserem nächsten großen Tag einzuladen. Wir werden einen Dankgottesdienst feiern, dass es nur so kracht vor Dankbarkeit. Und vielleicht legt dir Gott andere Menschen aufs Herz, die krank sind. Zu beten für Ehen, so wie Leo das vorhin gesagt hat. Mal zu sehen, wer ist hier eigentlich in der Gemeinde und zu fragen, darf ich für dich beten? Gott möchte uns die Augen auftun. Das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist der Anfang. Nicht vom Ende, sondern von etwas Besserem. Es gibt auch so einen Satz, der oft zitiert wird in letzter Zeit, vor allem so in meiner Generation. Auf Englisch, the best is yet to come. Das Beste kommt noch. Ja, das kannst du immer sagen, es funktioniert immer. Das Beste kommt noch, ja. Keine Ahnung, was jetzt ist, aber das Beste kommt. Nein, ich glaube, dass Gott etwas für uns vorbereitet hat. Und dass er jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchte. Und die Frage ist, sind wir bereit zu sehen, uns die Augen öffnen zu lassen? Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Wenn es dich betrifft, steh auf. Wenn du sagst, ich möchte sehen, dann steh auf. Wenn du sagst, hey, ich gucke schon ganz gut, bleib sitzen, das ist auch okay. Und wenn es dich überhaupt nicht interessiert hat, was ich gesagt habe, darfst du auch sitzen bleiben, ist nicht schlimm. Aber wenn du sagst, ich möchte sehen, steh auf. Und Vater im Himmel, du bist hier in unserer Mitte. Und du offenbarst uns in deinem Wort wieder und wieder und wieder, dass du unsere Augen auftun möchtest, dass du uns Erkenntnis schenken möchtest, dass du uns mehr geben möchtest als das, was natürlich sichtbar ist, dass wir lernen können, zwischen den Zeilen zu lesen, um Dinge zu sehen, die übernatürlich sind. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du unsere Augen des Herzens aufmachst, dass wir sehen können, welches reiche Erbe auf uns wartet, aber nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon jetzt hier für uns greifbar wird. Herr, ich bete darum, dass du durch diese Reihen gehst und austeilst mit deinen guten Gaben, dass du uns aufs Herz legst, nach welchen Geistesgaben wir uns ausstrecken sollen, dass wir erleben dürfen in dieser Mitte prophetisches Reden, das auf den Punkt trifft und Offenbarung Gottes schenkt, dass du Gaben der Weisheit und Erkenntnis austeilst, Gaben der Heilung, Gabe der Kraftwirkung des Glaubens und Wunder zu tun. Ich bete darum, dass wir lernen und sehen können, unser Umfeld, unsere Nachbarschaft mit deinen Augen. Ich bete darum, dass wir mehr sehen können als das, was vor Augen ist. Vater, und ich bete darum, dass wir sehen dürfen, wie du dich bewegst in unserer Mitte. Dass es nicht eine Sache ist, wo wir sagen, und wir müssen, und wir tun, und wir strengen uns an, und dass wir verkrampfen und tun und machen, und am Ende kommt nichts raus. Sondern Jesus, ich bete für diese Gnade, dass wir Schritte gehen und sehen dürfen, wie du handelst. Und dass wir uns gegenseitig anspornen dürfen. Anspornen dürfen, dran zu bleiben, im Gebet zu stehen, füreinander da zu sein. Herr, schenkt uns geöffnete Augen als Gemeinde. Schenkt uns offene Augen für diese Stadt, für diese Region. Schenkt uns Augen, die sehen, was du siehst über diese Gemeinde. Und ihr Lieben, ich sehe den Himmel offen. Ich sehe, wie die Engel Gottes hier sind. Ich sehe, wie Gott austeilt mit seinem Reichtum. Und ich sehe, wie er uns erfüllen möchte. Und ich sehe, wie er uns begabt und befähigt mit den Dingen, die wir brauchen dazu. Es geht nicht darum, dass wir uns noch mehr anstrengen. Es geht nicht darum, dass wir noch mehr beten und noch mehr Bibel lesen und noch frommer sind und noch, sondern es geht darum, ihn anzuschauen. Lasst uns unseren Blick heben auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, denjenigen, der sein Licht in unser Leben hineinlegen möchte, dass wir sehen können und dass unser inneres Licht wird. Und so möchte ich uns alle segnen, dass wir heute eine Salbung erleben mit dieser Augensalbe, die du geben möchtest. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke dafür, Jesus. Amen.
Also es hat mich sehr berührt, weil genau das habe ich jetzt erlebt seit gestern. Ich habe mich total über den Gott aufgeregt, dass er schon wieder hier Dienst hat und wir müssen bald aufstehen und dann muss ich mitkommen. Und wenn uns ein bisschen zofft. Und sind auch so ins Bett gegangen und heute Morgen, als der Wecker gestellt hat, hat Gott zu mir gesprochen. Vor Wochen hat uns die Karin gesegnet und ich habe den Eindruck gehabt, der Herr sagt, hör auf dein Maßei Herz. Okay, die ganze Woche, was hat mein Mann auf dem Herz? Aber ich habe gestern erkannt, was mein Mann auf dem Herz ist. Er macht die Technik einfach gern und es geht dann nicht um mich, sondern ich habe der Gott sehr möchte und habe dann gesagt, gut, okay, ich komme mit und ich sehe dir das, dass dir es wichtig ist. Also Gott hat mich daran erinnert, ihn zu sehen.